Kapitel 8. Die Ostspitze des Hermon säumt sich rot. Kedors Scharen sammeln sich nach unruhevoller Nacht. Am Fluss entlang hocken die Basanleute. Jeder hat ein Bündel Pfeile neben sich. Rechts und links gestaffelt stehen die Riesen, dazwischen Kedors Elamiten und Verbündete. Heute wünscht der König, Abram käme nicht. Ein Gefühl deutet ihm das Unheil an. Da ruft ein Elamiter: König, drüben aus dem schmalen Tal gießt es sich weiß hervor. Das müssen Abrams Knechte sein. Seit wann tragen diese weiße Kleider noch dazu bei Ritt und Kampf? Wer wäre es sonst? Und umgibt es keinen Fürsten, der dich anzugreifen wagt, auch scheint es eine große Schar zu sein. Kedor äugt scharf aus. Wir werden sehen. Halten sie dem Flusse zu, so ist er es. Gebt den Basans den Befehl, sie mit Pfeilen einzudecken, wenn sie in der Flussmitte sind. Das Wasser reißt. Wir hatten gestern größte Not, es zu durchqueren. Sie haben also mit sich selbst zu tun und unsere Pfeile können sie leicht niedermachen. Ein Oberer springt vor und bleibt gleich bei den Basans stehen, um sie zu überwachen. Indessen hat das Weiß sich drüben sehr weit ausgebreitet. Fast sieht es aus, als nähme es kein Ende. Kedor, zutiefst erschrocken, woher Abram diese vielen Knechte nahm, die zudem recht wacker anzusehen sind, versucht, den seinen Mut zu machen. »Uns schrecken die paar Leute nicht«, ruft er. »Bleibt in guter Ordnung und nur mit denen ist es aufzunehmen, die herüberkommen.« Die Weißen sind mit ruhigem Zügel am Farfar angelangt und gehen ohne Kampfruf in das Wasser. Kedor beobachtet ganz benommen, dass sie wie auf ebenem Gelände reiten und dass kein einziger Pfeil sie trifft. Alle fallen in den Fluss und treiben tanzend ab. Die Basan zittern nicht. Sie zielen ganz genau. Nur unruhig blicken sie nach rückwärts. Kedor tobt und beschuldigt sie des Fehlens. Sie aber, die verkümmerten Kreaturen, überfällt die Furcht vor ihrem Dämon, von dem sie glauben, er habe alle Macht. Putain nennen sie den Geist, das Auge der Nacht. Immer aufgeregter werden sie, und als der letzte Pfeil ihre Sehne verlässt, verlassen sie den Kampfplatz, ehe Kedor sich's versieht. Die Elamiter wollen sie erschlagen. Doch die meisten brechen aus und entkommen in ihr Sumpfgebiet. Für sie wird die Pfeilschlacht am Farfar zu einer Mythe, die noch nach Hunderten von Jahren Angst auslöst. Die Riesen füllen schnell die Lücken aus. Lachend meinen sie, es wäre leicht, mit ihren schweren Schwertern die Jünglinge zu schlagen. Da ertönt an der rechten Flanke ein Entsetzensschrei. Abram ist bis nahe herangekommen und seine breite Linie wälzt sich auf Kedors Standort zu. Die Verwirrung ist vollkommen. Zolahu sieht als einziger ganz klar und nennt die Fortsetzung des Kampfes hellen Wahnsinn. Doch er schweigt und versucht, sein Häuflein dem Flusse zuzuführen. Kedor kann so nicht sagen, er sei ausgewichen, während Ukzbas und viele andere sich Deckung suchen. Er gelangt in die Nähe der Weißen, die Uferböschung heraufkommen. jetzt aber im Sturm auf liegenden Rossen, mit blitzenden, geschmeidig schmalen Schwertern. Erst in der Nähe wird man gewahr, dass sie Harnische tragen, wie noch kein Mensch sie sah. Da dringen freilich keine Pfeile durch. Abram hat mit seinen Knechten und Verbündeten die Feinde fast umzingelt. Vielen entfällt die Waffe und Kedors Verbündete werfen sie weg. Die meisten fliehen nordwärts nach Damaskus, mit ihnen Kedor. Jene aber, die sich verzweifelt wehren, werden überwältigt. Viele Gefangene werden gemacht und Rosse, Wagen, Waffen, Kostbarkeiten, alles fällt in Abrams Hand. Wende dich, ruft ein Hauptjüngling dem Patriarchen zu, und ziehe nach Golan. Nimm an dich Menschen, Hab und Gut, was Kedor raubte und was ihm gehört. Ich nehme die Verfolgung auf und bringe Kedor Laomor nach Golan. Dort soll die Schlacht beendet werden, dass die Könige sich im Frieden einen. Wer verloren hat, der muss die Schlacht bezahlen, wie der Sieger will. Du bist ein ehrbarer Sieger. Dein Maß wird ein gerechtes sein. Hörner hallen übers Land. Abram sammelt sich und die Gefangenen. Zolahu mit seinem Häuflein ist auch dabei. Er brauchte sich nicht zu ergeben, sondern sah sich plötzlich von weisen Kämpfern eingeschlossen. Abram freut sich, ihn wieder zu sehen, er kennt ihn gut. »Ich muss dich als meinen Gefangenen halten«, sagt er leise, »auf dass dich niemand anklagt. Du habest dich des Glaubens wegen mir ergeben. Lass dich bis Golan ketten.« »Dank, König Abram, du bist edel, und behältst du dir Gefangene zurück, so lass das Häuflein und auch mich dazu gehören, dass wir unseres Glaubens in deinem Lande leben können. Keine Sorge, ich errette euch, schweige aber.« Die Gefangenen werden gut bewacht, doch keinem wird ein Ungemach bereitet, außer dass sie Ketten tragen müssen. In Golan wird Abram sehnsüchtig erwartet. Die Kunde von der Schlacht ist schnell vorausgeeilt und jeder der dortigen Gefangenen hofft auf Befreiung. Ganz besonders ist Lot im Dank versunken, wie sonst nie, obwohl er Gott stets diente. Nur stand die Welt ihm näher als der Herr. Die Elamiter wachen, fangen an zu zittern, als Kedors volle Niederlage ruchbar wird und dass man ihn bis nach Damaskus noch verfolgt. Die Gefangenen in Golan werden plötzlich gut gehalten, zumal Lot erweist man alle Ehre. Er wendet sich ab, noch ist er trotz des Leides nicht völlig in Gottes Hand gelangt. Er merkt sich jene, die ihm Übles taten und will Abram zu einem Strafexempel veranlassen. Das Wiedersehen aber kostet ihn doch Tränen. Abram schließt seinen Brudersohn stumm in die Arme. Er hört Lots Klagen an, lässt sich jene zeigen, die unmenschlich handelten, und trennt Kedors Leute von den übrigen Gefangenen. Außer Lot und dessen Mannen darf niemand frei herumgehen, bis der Friede verkündet ist. Viel Reichtum fällt dem Patriarchen zu. Kedor hatte sagenhafte Schätze aufgehäuft. Birsa von Gomorra wurde erschlagen. Abram gibt dessen jungen Sohn vorläufig in Lots Schutz, Bera von Sodom, bietet Abram ein eiliges Bündnis an. Doch der Gottesherr geht zunächst nicht darauf ein. Nach wenigen Tagen bringen die Jünglinge den gebundenen Kedor samt dem Rest der Mannen, wie auch alles Hab und Gut. Abram verlangt als erste Buße den Zehnten von der eingebrachten Habe, und seine Schar ist zu beköstigen, solange man in Golan weilt. Dabei ereignet sich etwas Sonderbares. Die Weisen nehmen an dem Mahle teil. Doch so viel die Köche auch herbeischleppen, im Handumdrehen werden alle Tische leer. Abram zieht den Freund von oben sacht zur Seite. »Höre, lieber Bruder«, sagt er und blickt staunend auf die Jungen, »ich wundere mich, wie viel ihr esset. Gönnst du uns den Anteil nicht, obwohl wir dir die Schlacht gewinnen halfen? Nicht gönnen? Siehst du nicht mein Herz? Es ist doch nur, weil ihr, ja eben, nicht von der Erde seid und so viel esset. Wir essen nicht, sondern wir verzehren. Wie?« Abram ist verdutzt. »Du meinst«, lächelt der Jüngling freundlich scherzend, »essen und verzehren wäre das Gleiche? Irdisch ja, geistig aber nein. Sieh, von fremdem Gute füllte Kedor seine Säcke und sprach stolz, »Nun komme, was da mag, ich habe genug mit meinem Hause.« Er hat Gottes heilige Ehre verletzt, darum soll ihm nichts übrig bleiben. Was wir, deine Verbündeten und Knechte, verzehren, ist der billigste Tribut, den er aufzubringen hat. Das sollst du Kedor anrechnen, wie auch den Anteil seiner Schätze. Was du mit seinen Hörigen tust, ist deine Sache. Merke dir, Abram, der Himmel verzehrt, was in Ruchbarkeit die Welt sich stiehlt. Darum störe uns jetzt nicht, wir räumen auf. Da lächelt Abram, ja, es wird ein helles Lachen, wie man es selten bei ihm hört. Wahrlich, sagt er, diese Himmelsschlacht lasse ich mir wohlgefallen. Ich halte wacker mit. Er versammelt seine Hauptleute und die treuen Fürsten, die seinem Beispiel folgten und noch nichts vom Fremden angenommen hatten.